Unzählige Gedanken fluten in diesem Moment ihren Kopf, der sofort anfängt zu schmerzen. Welche Mutter verliert ihr Kind? Du bist ihre Mutter und du hast sie verloren. Der Text von eben ist aus dem Psychothriller Je tiefer der Wald, geschrieben von Daniel Kohlhaas, und genau den begrüßen wir heute bei Lesen und Lesen lassen. Servus.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Was die treuen Hörer und Hörerinnen vielleicht noch wissen: 2021 warst du bei uns zu Gast, damals mit dem Buch Kleine Engel.
Genau, ja.
Da haben der Maxe und ich mit dir darüber gesprochen. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, der Maxe ist nicht da in dieser Folge. Das Ding ist nämlich, dass die Erkältung stärker war als er. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt er flach, aber das macht nichts. Das wird ein richtig geiles Interview. Und der Maxe, ich glaube, ich genieße sein Vertrauen, der weiß, das kriege ich ohne ihn hin.
Gute Besserung auf jeden Fall.
Genau, gute Besserung, richte ich ihm aus. Deswegen machen wir das heute zu zweit und das wird gut. Und bei Kleine Engel waren wir stehen geblieben. Damals erschienen, weil du die Sebastian-Fitzek-Schule gewonnen hast.
Genau, ja.
Hört euch unbedingt diese Folge an. Findet ihr bei Spotify, bei YouTube. Einfach ein bisschen weiter runter scrollen. Ich weiß gar nicht, welche Folgennummer das war. Ich glaube, es war im zweiten Lulljahr. So lange ist das her, 2021. Hatte ich die Veröffentlichung damals von Kleine Engel auf diese Veröffentlichung gut vorbereitet?
Oh ja, tatsächlich. Also ich habe eben noch ein Interview für eine Zeitung gegeben und da wurde ich auch danach gefragt und da habe ich gesagt, die Frage würde ich aber wahrscheinlich anders beantworten, als man denkt. Ja, denn tatsächlich hat mich die Veröffentlichung von Kleine Engel gelehrt, dass es auf jeden Fall ein großer Unterschied ist, in welcher Art Verlag man veröffentlicht. Und ich habe ja Kleine Engel bei Drömer Knauer veröffentlichen dürfen. Das ist halt ein riesen Publikumsverlag. Ich musste aber feststellen, dass man eben in so einem riesigen Publikumsverlag eben auch, ja, ich will es mal so nennen, eine relativ kleine Nummer ist. Ja, und wenn das nicht direkt super läuft, dann ist man auch schnell wieder draußen. Und mir war wichtig, jetzt bei oder für Je tiefer der Wald wieder eine Heimat zu finden, eine Verlagsheimat zu finden, bei der ich so dieses Vertrauen direkt spüre und diese Rückendeckung spüre und bei der ich das Gefühl habe, ich muss nicht unbedingt was schreiben, was jetzt nur dem Verlag gefällt, sondern erstmal prinzipiell ist das ein Buch, das ich gerne auch lesen würde und das eben auch der Verlag zu 100% in seiner Art und Form unterstützt hat. Und das wollte ich haben. Ne? Das war für mich so ein Ziel, einfach mich wohlzufühlen, zu Hause zu fühlen in einem Verlag.
Das sind die Informationen, die wir bei Lesen lassen haben möchten. Das hört man selten, nämlich so, diese, wie soll ich sagen, was so hinter den Kulissen passiert. Und das habe ich mir auch notiert, diesen Verlagswechsel, wie das kam. Da gehen wir gerne später näher drauf ein. Also kleiner Teaser, falls ihr veröffentlichen wollt oder schon veröffentlicht habt und überlegt, wie ist denn das mit Verlagen etc. Hier gibt's die Infos dann.
Ja.
Wir schauen uns das Business genau an. Aber wir sprechen jetzt nicht über Kleine Engel, sondern über Je tiefer der Wald. Und ich fasse mal kurz zusammen, worum es in dem Buch geht. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich mir diesen kurzen Einleitungstext aus dem Internet zusammengeklaut. Aber du kannst dir ergänzen, wenn was fehlt.
Ja, gerne.
Bei einem Spaziergang im Oberbergischen Wald verschwindet die dreijährige Leni spurlos. Zurück bleiben ihre Eltern Julia und Sebastian, die sich durch einen Alltag voller Schuldzuweisungen, Trauer und Hoffnung winden. Die eine Frage beherrscht fortan ihr Leben. Wo ist unsere Tochter? 10 Jahre später taucht aus dem Nichts in einer Nacht ein junges Mädchen auf. Das einzige Wort, das es spricht, ist sein eigener Name, Leni. Dr. Vinzenz Reker, ein erfahrener Kinder- und Jugendpsychologe, betreut das Mädchen. Nach kurzer Zeit vertraut es ihm eine ungeheure Wahrheit an und alle beginnen sich zu fragen, wer ist diese Leni? Also was kannst du uns über die Leni verraten? Wer ist das?
Ja, also über Leni was zu sagen ist gar nicht so einfach. Ich habe auch beim Buch mich fast selber manchmal gefragt, wer ist sie eigentlich? Denn sie kommuniziert ja sehr wenig in diesem Buch. Und von ihr, finde ich, kommt eher so eine mysteriöse Aura eigentlich zum Vorschein, ne? Sie hat sowas vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen sowas Unscheinbares, was man nicht direkt erkennt und was man irgendwie rauskriegen will, ne? Dieses Geheimnis, was sie umwebt. Und deswegen will ich gar nicht so viel von ihr erzählen, weil ja auch die Frage natürlich im Raum steht, wer ist sie? Also ist sie überhaupt die Leni von damals oder ist sie ein ganz anderes Mädchen? Und vor allen Dingen auch, was hat sie erlebt, ne? Dieses Mädchen, was da eben einfach irgendwo aus dem Wald gestürzt kommt.
Ja, sie ist quasi der Schlüssel zur Antwort. Und
Ja.
es ist ja auch so, wie es in dem Text hieß, dass sie nicht spricht, sie kommuniziert mit dem Psychologen über eine ganz eigene Methode. Magst du die
Ja,
verraten oder
genau.
sind wir dann schon zu tief?
Nee, das kann man, glaube ich, verraten. Also, da sie nicht spricht, kommt der Psychologe auf die Idee, also er muss an eine Doctor Who-Folge denken, die ich persönlich, also ich bin nicht der große Doctor Who-Fan, aber mir wurden sozusagen die Best-of-Doctor Who-Folgen gezeigt. Und eine davon war die der Weeping Angels, also der Engel, die, das sind so Statuen gewesen, die, wenn man blinzelt, näher kommen. Und wenn sie dann einen berühren, wird man in der Vergangenheit zurückgeschickt und taucht irgendwo auf, wo man nicht sein will. Und das heißt, man muss die ganze Zeit Blickkontakt mit denen wahren. Und während eben Leni im Bett liegt, muss Vinzenz an diese Folge denken von Doctor Who und kommt dann auf die Idee, dass Blinzeln vielleicht tatsächlich die Idee wäre, wie man miteinander kommunizieren kann. Also Leni sagt ja, wenn sie einmal blinzelt und nein, wenn sie zweimal blinzelt.
Das wäre eine Antwort für den Maxi gewesen, weil genau diese Folge hat er nämlich schon in mehreren Folgen von Lull zitiert. Der ist der absolute Fan von dieser Folge. Genau, aber das ist, so kommunizieren die beiden. Auf Social Media kommunizierst du auch. Da schreibst du zum Beispiel, dieses Buch ist das Erbe einer Zeit, die mich geprägt hat. Nicht nur als Autor, sondern auch als Mensch. Und im Video zu dem Text sieht man einen Wald. Erzähl mir mehr über diesen Post.
Ja, also ich bin ein Kind des Waldes. Aufgewachsen bin ich im Westerwald tatsächlich in Rheinland-Pfalz und habe auch dort schon am Rande des Waldes gelebt. Und der Wald war unser Spielplatz als Kind im Endeffekt oder als Kinder, als Freunde, die wir da gelebt haben. Und heute, wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster gucke bei mir im Büro, dann ist es direkt auch so, ne? Ich sehe hier direkt Bäume, ich wohne am Waldrand. Ich finde, der Wald hat eben diese wunderbaren zwei Gesichter, die ich so schön finde. Nämlich auf der einen Seite am Tag ist der so ein unfassbar friedlicher Ort, wo man so Ruhe findet. Und in der Nacht aber auch sowas, hat er eben sowas Mysteriöses, ne, im Endeffekt. Und gerade dann, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ein bisschen über das Buch gesprochen habe mit einer Freundin, waren wir damals auch spazieren im Westerwald. Und da sind so Sätze schon entstanden, ne, die ich auch in Je tiefer der Wald benutzt habe später, ne, dass ich mir dann aufgeschrieben habe, einfach um den Wald so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Mir war es wichtig, dem so eine eigene Rolle fast in dem Buch zu geben. Und die Zeit, in der das Buch entstanden ist, ist einfach ja herausfordernd gewesen auf vielerlei Ebenen. Denn nach Kleine Engel hatte ich eben erstmal so ein kleines Loch, in das ich gefallen bin, weil Drömer Knauer eben gesagt hat, wir machen kein neues Buch mit dir. Und dann hatte ich schon damals die Fortsetzung von Kleine Engel angefangen zu schreiben, weil das noch im Raum stand, dass die halt veröffentlicht werden sollte. Und dann hat mir meine Agentur gesagt, ja gut, eine Fortsetzung von Kleine Engel an einen anderen Verlag zu geben, das wird nichts, also schreib was anderes, schreib was Neues. Und dann habe ich angefangen, Je tiefer der Wald zu schreiben. Und da war es so, dass immer wieder Verlage interessiert waren, aber es am Ende nicht zum Abschluss kam, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und irgendwann habe ich dann für mich gesagt, das bringt alles nichts, ich muss irgendwie von neu anfangen, ich muss nochmal einen neuen Weg gehen, habe mich dann auch von meiner Agentur getrennt. Und habe dann in der Zeit, in der ich Urlaub, also frei hatte, einfach gesagt, ich nehme es jetzt nochmal selbst in die Hand und schicke dieses Buch weg. Und ich habe unglaublich tolle Leute um mich herum gehabt, die total an mich geglaubt haben, wie meine Partnerin zu der Zeit, die das Buch unfassbar unterstützt hat. Und ja, und das hat mich generell als Mensch geprägt, dass ich gemerkt habe, dass Menschen trotzdem an mich glauben und dass so eine Absage oder ja, dass das ich nenne es mal Scheitern, also obwohl es jetzt kein Scheitern im klassischen Sinne war, ne? Kleine Engel war ja jetzt nicht der totale Flop, aber eben einfach man nicht so weiterkommt da, weil man hat ja schon so das Gefühl, man ist ein bisschen angekommen in der großen Verlagswelt. Man hat so einen Fuß in der Tür und dann geht es nicht weiter und man stockt so. Da war das diese Rückendeckung für mich einfach total wichtig, die ich von meiner Partnerin in der Zeit bekam und vor allen Dingen von Daniel Juhr, meinem Autorenkollegen, mit dem ich mich immer wieder austausche, der das Buch lektoriert hat, auch zu Beginn und mir immer super wertvolle Tipps gegeben hat. Und dann, als diese Nachricht kam, Niemeyer will's machen, das war einfach für mich einfach so wieder diese Rückkehr so ein bisschen. Und das hat mich gestärkt und jetzt natürlich auch die ersten Erfahrungen, die ich mache mit dem Buch, also die ersten Rezensionen, die zurückkommen, ne, die alle sehr positiv sind. Und das wollte ich in dem Post so ein bisschen ausdrücken.
Würdest du dann sagen, ich glaube, jetzt muss ich dann 5 € ins Phrasenschwein schmeißen, aber wenn man dann als Autor plötzlich wieder keinen Verlag hat, obwohl man schon mal veröffentlicht wurde und man muss sich umgucken, sieht man dann vor lauter Wald, wie sagt man, vor lauter Wald die Bäume nicht? Ja, wo fängt man an? Was macht man?
Ja, das ist wirklich so. Also, ich weiß, dass ich so ein bisschen verzweifelt bin fast, weil es kam immer wieder Meldungen und immer wieder neue Namen. Und ich sag mal, die gingen so von ganz groß. Also ich weiß noch, dass bei der Buchmesse damals, da hatte meine Agentur solche Speed-Dates, ne, könnte man nennen, mit vielen Verlagen, und immer wurde mein Exposé gepusht, ne, und wurde dann eben vorgestellt oder gepitcht, wie man so schön sagt. Und ja, und dann hieß es immer, ja, die sind interessiert, und dann dauerte es, und man muss ja unglaublich viel Geduld aufbringen, wenn man in der Verlagswelt irgendwie unterwegs ist. Und das war für mich echt schwierig, muss ich sagen. Und als ich dann wusste, okay, du hast jetzt nichts, du fängst jetzt ganz von neu an, aber ich habe an dieses Buch geglaubt. Ich habe einfach gewusst, das ist ein guter Stoff und ich will, dass das erscheint, weil da steckt so viel drin, was mir selber auch wichtig ist, was zwischen den Zeilen wahrscheinlich viele auch, die mich kennen, dann für sich auch deuten können. Und das war am Anfang echt ein schwieriger Weg, und ich bin dann bewusst eben an die kleineren Verlage herangetreten. Muss jetzt aber auch dazu sagen, dass Niemeyer so schnell reagiert hat. Ich glaube, das war direkt den Tag danach. Ich habe es hingeschickt und den Tag danach riefen die an und waren schon interessiert und haben schon so ein bisschen ja, wie soll man sagen, so die Hand draufgelegt aufs Buch und gesagt, hier, pass mal auf, bitte nimm jetzt kein anderes Angebot an. Wir melden uns in der Woche, wenn wir es ganz fertig gelesen haben, weil wir sind super interessiert daran. Und das hat mir einfach auch schon super gefallen und imponiert. Und dann war ich auch schnell überzeugt.
Ja, also, nee, ihr da draußen, wenn ihr das jetzt hört, also wenn das kein Teaser war für das Buch, ne, besser kann man es fast nicht verkaufen.
Danke.
Dann ziehe ich die Frage von später vielleicht doch vor, oder die genau zu Niemeyer bist du gegangen, so hat es dann geklappt. Hast du dich da dann selbst beworben oder haben die, genau, du hast dich dann, hast Bewerbungen rausgeschickt, hast ja gemeint zu den kleinen Verlagen und das waren die, die es eben sofort haben wollten.
Genau, und das ist halt eben ja ganz normal ja im Endeffekt, wie man sich bei anderen Verlagen, gut, da wird man über eine Agentur eingereicht, aber das heißt ja nicht, dass man das machen muss. Also wenn man jetzt keine Agentur hat, kann man sich auch bei den großen Verlagen natürlich bewerben. Die Chance ist natürlich weitaus geringer. Ich habe damals bei der Fitzek-Thriller-Schule, da war eine Verlegerin oder eine Lektorin von Drömer Knauer, und die hat gesagt, da stapeln sich die Manuskripte bis zur Decke bei der im Endeffekt im Zimmer. Und immer wenn sie gerade keins mal von Agenturen hat, dann nimmt sie sich aus diesen nicht angeforderten Manuskripten irgendwo mal eins aus dem Stapel raus und guckt mal rein und ob da vielleicht was dabei ist. Also das heißt, da muss man wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Deswegen war der Weg ohne Agentur auf jeden Fall natürlich nicht so einfach. Ich würde es auch, glaube ich, nicht empfehlen. Ich bin auch jetzt eher wieder bereit, dass ich sagen würde, ich würde wieder den Weg zu einer Agentur nehmen. Muss da auch einfach aber wissen, was da passt und was zu einem persönlich auch passt. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, ich war einfach in einer sehr großen Agentur direkt. Ich war ja eben bei der gleichen Agentur unter Vertrag, bei der auch Sebastian Fitzek unter Vertrag ist. Und das ist eben dann ein großes Geschäft einfach auch. Und man ist da mit so großen Namen im Topf und das merkt man einfach. Man hat dann so Telefondates mit einem Telefonslot, ne, in 10 Minuten, und du wirst geupdatet, was gerade passiert ist. Und Das ist irgendwie nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Also ich mag es schon, wenn man ein bisschen mehr miteinander zu tun hat und wenn man auch das Gefühl hat, man kennt sich. Das Gefühl hatte ich nie so richtig, ohne dass ich denen einen Vorwurf machen will. Ich bin dankbar für die Arbeit und bin froh, dass ich die Chance hatte, bei denen zu sein. Aber ich hätte gerne, oder ich lese einfach von anderen Autoren, boah, ne, was für ein Austausch da stattfindet mit der Agentur. Und das wäre auch was, was ich gerne erleben würde.
Ja, das haben wir auch vor 2 Folgen von Tim Sünderhauf gehört, dessen Buch auch beim Verlag erschienen ist. Und auch er hat gemeint, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat mit der richtigen Person geschrieben. Und dann hat es geklappt, weil er nicht, er hat mit der richtigen Person gesprochen, weil auch eben in seinem Verlag sich die Bücher stapeln und es halt eigentlich ein Lottogewinn ist, wenn es
Ja,
dann klappt.
genau.
Aber gehen wir zurück zu Je tiefer der Wald. Über Leni haben wir schon angefangen zu sprechen. Als eben herauskommt, dass Leni verschwunden ist, steht im Buch ein Satz, den man sich im Leben oft denkt, den musste ich mir aufschreiben. Und zwar, das passiert doch nur anderen, nicht uns.
Ja.
Und was im Buch hier passiert, ist ein Albtraum für Eltern, der hier wahr wird. Allerdings ist die Tragödie auch ein Befreiungsschlag für Julia. Wieso?
Ja, Julia ist für mich eine unfassbar krasse Schreiberfahrung gewesen. Ja, aus mehreren Gründen. Können wir gleich auch noch weiter drüber sprechen. Aber hier, um erstmal auf die Frage zu antworten, Julia hadert unglaublich mit der Mutterrolle. Also das heißt, sie steht so ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite, dass man doch glücklich sein sollte, wenn man Mutter geworden ist. Und auf der anderen Seite, dass eben auch das ganze Leben dann ein anderes ist, wenn man Mutter ist oder Eltern ist in diesem Falle. Und dass diese Erwartungshaltung, sei doch jetzt glücklich, sei doch froh, du musst jetzt zufrieden sein, du hast alles, was du dir wünschst, auf die harte Realität trifft, dass Julia sich das Elternsein anders vorgestellt hat und auch die Gefühle anders vorgestellt hat. Und deswegen ist das Verschwinden des Kindes auf der einen Seite eine ganz schlimme Erfahrung natürlich, weil sie aber auch dort oft sich von der Außensicht wahrnimmt, also das heißt, die Vorwürfe, die jetzt kommen werden, was hast du gemacht? Du hast nicht aufgepasst, du hast versagt als Mutter, aber auf der anderen Seite auch ihr ein unglaublicher Druck erstmal genommen wird, eben weil sie ja einfach diese Rolle nie ganz annehmen konnte.
Da kommen wir noch darauf zu sprechen, auf die Julia und deine Erfahrung, sie zu schreiben. Aber das merkt man im Buch. Sie sagt es auch so direkt, und zwar, dass sie halt diesen Druck einfach hatte, auch von ihrer Mutter, was ja dann auch, sage ich mal, von der Generation über ihr kommt, wie sie es richtig zu machen hat. Und immer weiß irgendwie jeder alles besser als sie und schwierig für sie. Und das kommt rüber. Wer neben der Julia noch eine Hauptrolle spielt, ist der Psychologe. Eigentlich hat er so für mich die Hauptrolle gehabt, der Dr. Vincent Reker, ein erfahrener Kinder- und Jugendpsychologe. Und wie sehr bist du in die Welt der Psychologie eingetaucht, um ihn schreiben zu können?
Ja, also Psychologie hat mich schon immer interessiert. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ja Lehramt studiert und da muss man ja auch Teile Pädagogik studieren und also es wurde auch eben einem erlaubt, damals eine Vorlesung zu besuchen, Einführung in die Psychologie, die wurde eben gewertet für das Pädagogikstudium. Und die war, ich erinnere mich noch super an Herrn Professor Dr. Sokolowski, bei dem ich eben diese Vorlesung besucht habe. Und ich fand den Typen total super und ich fand das einfach total klasse, was da erzählt wurde. Und dann habe ich gedacht, boah, du musst irgendwie weiter. Also ich persönlich sag von mir, wenn ich kein Lehrer wäre, also hätte ich nicht Lehramt studiert, wäre mein absoluter Zweitwunsch Psychologie gewesen. Ja, weil es einfach mich total interessiert hat. Und ich bin dann auch einige Seminare und Vorlesungen zu ihm immer gegangen. Also nicht, um die für mich anrechnen zu lassen, sondern weil sie mich persönlich interessiert haben. Und generell habe ich halt so in der eigenen Erfahrung, in dem eigenen Leben, eben, das kommt ja später, wenn wir über Julia reden, können wir darüber auch noch sprechen, dass eben ich selber erlebt habe, dass meine Ex-Frau eben damals nach der Geburt unseres Kindes eben an Depressionen erkrankte und das halt eben auch viel natürlich mit diesem Thema mich beschäftigen musste. Und ja, und dann eben auch in der Rolle als Lehrer, ja, dass man immer wieder damit konfrontiert ist, dass Kinder vor einem sitzen und plötzlich sagen, ich habe irgendwie Probleme, die ich nicht einordnen kann. Und das ist alles so eine Mischung gewesen, die mich immer wieder mit dem Thema hat beschäftigen lassen und habe dazu einige Literatur gelesen, aber natürlich auch Menschen befragt, die mir dann als Experten zur Seite standen, um mich damit zu beschäftigen. Und ja, das, was man einfach so macht, ne, das Recherchieren, was ja dazugehört. So dass ich hoffe, dass der Dr. Vinzenz Reker keinen richtigen Quatsch erzählt, sondern möglichst wie ein Psychologe klingt und handelt.
Ja, ich fand ihn gut. Ich fand ihn authentisch. Also ich habe jetzt noch nie mit einem Kinderpsychologen gesprochen, aber ich fand ihn gut. Auch wie er sich quasi, wie er Lee niemals für die U1 gesetzt hat und den Eltern auch immer erklärt hat, es geht hier nicht um euch, sondern sie wurde jetzt gefunden, sie ist die Entführte und wir machen das alles so, dass es für sie passt. Und ich meine, jetzt so, jetzt kann ich ein bisschen flexen, ich habe eine Lektoratsweiterbildung gemacht und ich meine, er kann zu haben, wo nochmal genauer nachrecherchiert wurde. jetzt musst du mir verraten, gibt es diesen Test mit den Tieren wirklich? Genau, da habe ich mir nämlich, das liest sich so, als hätte sich da jemand schlau gemacht. Das hast du dir nicht ausgesagt, sondern den gibt's, okay.
Den gibt's. Was ist das
für ein Test? Erzähl mal.
Ja, das ist der Test Familie in Tieren. Ich bin damals mal durch eine Schülerin darauf aufmerksam geworden, die mir erzählt hat, dass sie das eben in einer Sitzung machen musste. Und das ist so hängen geblieben in meinem Kopf. Und als ich jetzt dieses Buch anfing zu schreiben, habe ich gedacht, hey, da hast du doch mal dieses Familie in Tieren. Und dann habe ich das erstmal gegoogelt und habe dann rausgefunden, ja, das ist ein Standardtest, den viele Psychologen benutzen, aber der so ein bisschen fraglich ist von der Art, wie man ihn interpretiert. Ich habe mir dann das Buch dazu geholt, das Familie in Tieren Buch, was, weiß nicht, unglaublich die 45. Auflage oder was auch immer das mittlerweile draußen ist. Das ist so ein Klassiker. Und da sind einfach ganz viele Beispiele drin. Also Beispiele, wie die Kinder für Tiere gemalt haben und dann wie die positiv und negativ interpretiert werden können. Und das fand ich ganz interessant und habe dann auch mit einem Psychologen darüber gesprochen. Also was wären jetzt so Kombinationen, die da kommen könnten? Und interessant sind vor allen Dingen eben Kombinationen, bei denen die Tiere von der Tierart, also das heißt Landtiere, Wassertiere, Lufttiere, gezeichnet werden, die eben dann nicht zueinander passen. Und das bietet natürlich unglaublich viel Raum zur Interpretation dann, weil man dann merkt, dass sich oft Kinder nicht zugehörig fühlen zur Gruppe, ne? Und das hat mich dann eben auch zu der Szene inspiriert, die auch zu einer meiner Lieblingsszenen gehört, die auch Bestandteil der Lesungen sein wird, dass ich diese Szene auch vorlese, wo Leni anfängt zu malen.
Fand ich gut, bin ich ein Fan von, das hättest du jetzt noch 10 Minuten länger ausführen können, ich finde es gut. Hättest du spontan so ein Beispiel, so wenn du positiv und negativ sagtest, so, was ist, wenn ein Kind, was kann ein Kind positiv zeigen, was zeigt Positivität?
Ja, also ich glaube, mir fällt gerade der Elefant spontan ein, ne, weil der Elefant einfach erstmal von vielen Menschen als positiv ja auch gewertet wird, weil er Stärke ausstrahlt, Sicherheit, aber gleichzeitig vielleicht auch so ein erdrücken kann oder auch groß wirken kann, zu groß wirken kann, vielleicht auch zu viel Raum einnimmt in der Familie. Und das ist so ein Beispiel, wie man dann eben sich dem Kind annähern kann oder der Figur annähern kann, die dieses Tier erhalten hat im Endeffekt.
Geil, das macht Spaß, ich finde es super, das ist so wunderbar ins Buch eingepflegt. Der Stephen King sagt dir immer, oder hat dir in seinem Buch Das Leben und das Schreiben Schreibtipps gegeben und er hat auch geschrieben, man soll nicht damit angeben, was man so alles recherchiert hat, sondern es soll sich organisch anfühlen und das hat in dem Fall, finde ich, wunderbar geklappt.
Danke, danke, das ist ein gutes Lob, dankeschön.
Und neben dem Psychologen, neben der Julia, neben Sebastian, Kempf mit Nachnamen heißen die, glaube ich,
genau.
Gibt es noch einen dritten, jetzt muss ich kurz spicken. Die Ehe von Julia und Sebastian ist ja jemand, der Tragödie zerbrochen und an Julias Seite ist seit damals ein neuer Mann, der sie auf der Suche nach der Wahrheit begleitet, nämlich Jakob van der Beek, ein Mann mit einem außergewöhnlichen Beruf, würde ich mal sagen. Erzähl mal kurz von ihm.
Ja, das ist also eine zweite Leidenschaft von mir, die ich mit ins Buch eingebaut habe. Ich bin seit damals dieser verrückten hier Serie The Next Uri Geller. Ja, bin ich so ein totaler Mentalisten-Fan irgendwie gewesen. Ich habe auch schon mehrere live gesehen und finde das total spannend und wollte immer so eine Figur haben. Leider ist mir damals die Serie The Mentalist zuvor gekommen, ne, und hatte so ein, weil ich wollte tatsächlich auch mal so einen, der irgendwie so ermittelt, ne, und bei dem man nicht so recht weiß, hat er wirklich Fähigkeiten oder wie macht er das? Da kam mir aber die Serie zuvor, aber trotzdem hatte ich immer den Wunsch, so eine Figur zu erschaffen, so einen Mentalisten, und das habe ich dann mit Jakob jetzt gemacht. Julia lernt ihn ja kennen, weil sie ihn besucht, bei einem Auftritt von ihm, weil er ja eben sagt, er könne Kontakt eben mit vermissten Menschen aufnehmen. Und das probiert sie ja aus auf der Bühne quasi. Da bin ich auch inspiriert, wirklich von einer wahren Begebenheit, denn ich war eben bei damals, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie er heißt, Jan Becker, genau, Jan Becker live. Also das heißt, das ist auch derselbe Ort, den ich da beschreibe. Das war ein Festival oben in der Nähe von Siegen. Und da habe ich den live gesehen, und meine Begleitung damals ist auch tatsächlich auf die Bühne gegangen. Weil wir haben uns gefragt, ne, ist das jetzt echt oder ist das nicht echt? Werden da nur Menschen ausgewählt aus dem Publikum, die eingeweiht sind oder wie auch immer? Und deswegen hat sie sich ganz doll gemeldet und wurde dann auch ausgewählt und ist damals hypnotisiert worden von ihm. Und hat mir eben nachher gesagt, ja, hat halt funktioniert. Und vor kurzem war ich bei Timon Krause, der ist ja auch gerade sehr, sehr so ein Hype, was gerade auch eine ProSieben-Show eine neue bekommen. Und da bin ich auch im Oktober nochmal bei ihm. Und das ist auch super, ne? Ich finde das einfach spannend, wenn das so changiert zwischen, können die wirklich was oder ist das alles Fake, ne? Irgendwie. Und das war so ist auch Jakob angelegt. Also Jakob bleibt ja lange einfach ein Geheimnis, so ein bisschen so ein Typ, bei dem man nicht weiß, was kann der und was kann der nicht tatsächlich.
Du willst ja so einen Skeptikern sagen, schaut's euch mal an, ja, dann wisst ihr es
Ja.
besser.
Ja, genau. Also ich finde, also ich selber habe auch vor, jetzt muss ich überlegen, das ist jetzt so 3 Wochen her oder so, weil ich für die Lesungen, also meine Lesungen sind ja auch so ein bisschen so, da bin ich von Sebastian Fitzek schon inspiriert worden. Ich lese nicht einfach, sondern ich mache so ein bisschen Show mit dazu, ne? Also mache auch mit Video, arbeite auch mit Video und Sounds und so und wollte gerne auch so was Mentalistenmäßiges mit drin haben in der Show. Und dann habe ich mit einer alten Schulfreundin Kontakt aufgenommen, mit der ich gemeinsam die Berufsschule besucht habe damals. Ich habe, bevor ich Lehramt studiert habe, noch einen richtigen Beruf gelernt und war dann auf der Berufsschule. Und die ist Hypnotiseurin mittlerweile. Und mit der hatte ich Kontakt und habe gesagt, hast du nicht irgendwas, was man so machen kann? Hat sie gesagt, komm doch mal vorbei, dann quatschen wir ein bisschen und gucken mal. Und dann, als ich da war, hat sie gesagt, ich wollte dich mal fragen, Daniel, willst du jetzt eigentlich nur quatschen darüber, was du irgendwie machen könntest bei der Lesung, oder willst du auch mal reinschnuppern? Und dann habe ich gedacht, so, okay. Und ich war aber, an dem Tag war ich so in Laune und habe gesagt, wir machen das mal. Ich bin aber davon ausgegangen, dass man mich nicht hypnotisieren kann, weil ich so ein Kopfmensch bin und habe gedacht, nee, mein Kopf, der wird da im Weg stehen und das wird nicht funktionieren.
Sind wahrscheinlich
Und dann
viele.
haben wir, ja, und dann saß ich da in diesem Sessel bei ihr und sie hat angefangen. Und ja, also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber irgendwann passiert auf einmal was, ne, in mir. Und was es am besten einfach beschreibt, was da passiert ist, ist der Moment, als ich wieder zurückgeholt wurde, sozusagen, dass sie gefragt hat, was glaubst du denn, wie lange das jetzt gedauert hat? Und dann habe ich gesagt, ja gut, deine Frage zeigt ja schon, dass ich mich wahrscheinlich vertue, wenn ich jetzt antworte, weil hätte ich spontan geantwortet, ohne dass ich jetzt gedacht hätte, hinter der Frage steckt irgendwie eine Falle, hätte ich gesagt 15 Minuten. Aber jetzt, wenn du schon so fragst, sage ich 30 Minuten. Und dann hat sie gesagt, eine Stunde. Und das war verrückt. Also das war so eine verrückte Erfahrung. Und deswegen, also probiert's aus, macht's.
Kannst du mit Sicherheit behaupten, dass du jetzt gerade nicht mehr unter Hypnose stehst? Vielleicht geht es hier auch noch weiter.
Ja, wer weiß, genau, wer weiß, wer weiß.
Vielleicht
Vielleicht ist
ging's
es noch gar nicht vorbei. Vielleicht ist
ihm.
hier tiefer der Wald noch gar nicht erschienen.
Du denkst, dass du wieder zurück bist, aber es ist
Genau.
alles Teil Hypnose. Voll cool. Habe ich mir tatsächlich hier aufgeschrieben, weil wer nicht lese und lesen lassen, wenn wir nicht unsere zukünftigen Gäste schon mal vorab stalken. Da hast du mir nämlich einen Post dazu gemacht. Aber dann nehme ich die Frage nämlich auch schon mal vor, ziehe ich vor, wir wären nicht lesen und lesen lassen, wenn wir nicht genau hinschauen würden. weil in dem Post schreibst du ihm nicht auch, du hast dir den T-Shirt am Zaun zerrissen. Klammer, frag nicht, aber ich frage, wieso, was ist passiert?
Das war ein ganz verrückter Tag generell. Also ich bin in den Westerwald gefahren, da wohnen meine Eltern. Das ist ungefähr eine Stunde entfernt von da, wo ich jetzt wohne, mittlerweile wohne. Und hatte an dem Tag einfach, war so ein bisschen durch den Wind, es war ein anstrengender Tag gewesen. Und meine beste Freundin aus Kindertagen, die auch aus dem Dörfchen stammt, aus dem ich stamme, die aber mittlerweile in Hamburg wohnt, war auch zur gleichen Zeit da. Und dann nutzen wir natürlich die Gelegenheit gerne, um uns zu treffen. Und wir wollten eben an der alten Stelle, wo wir früher als Kinder im Wald gespielt haben, gerne auch spazieren gehen und ein bisschen quatschen. Und ich bin so eine kleine Abkürzung gegangen und da bin ich einfach an einem Zaun hängen geblieben und habe das gar nicht gemerkt. Ne? Ich habe so gedacht, so, was ist das denn? Irgendwas merkst du, irgendwas hält dich, und bin dann weitergegangen und dann habe ich mir voll das T-Shirt zerrissen, habe das aber nicht gemerkt. Also ich bin so einfach irgendwann weiter, und während ich dann da so im Wald, wir sind schon ewig unterwegs, sagt Sarah, meine beste Freundin, irgendwann zu mir, hör mal, weißt du eigentlich, dass du das T-Shirt hinten total kaputt hast? Und ich so, ja super, danke, dass ich hier so rumrenne den ganzen Tag. Das war auch, ja, das war, passte zu diesem Tag, der mit der Hypnose sein Ende fand.
Ja, offener Hosenschlitz ist schlimmer, weil den kriegst du ja noch zu. Aber das zerrissene T-Shirt trägt mir das mittlerweile.
Genau. Aber ich hatte glücklicherweise noch eins dabei, weil es an dem Tag so heiß war und konnte mich noch umziehen.
Das ist smart. Das ist smart. Wir gehen nochmal zurück zum Buch. Je tiefer der Wald. Da geht's um gesellschaftlichen Druck, haben wir gesagt, um Erwartungen ans Älterwerden, dass man nicht unbedingt darauf vorbereitet ist, auf sowas. Hast du da viel von dir selbst in Julia und Sebastian Kempf projiziert?
Ja, also in Julia und Sebastian steckt sehr viel eigene Geschichte, könnte ich so sagen, und behaupte ich nicht nur, sondern ist so. Denn tatsächlich ist diese Erfahrung, die ich gemacht habe, also dass meine Ex-Frau eben an Depressionen erkrankte nach der Geburt unserer Tochter, das hat natürlich mich geprägt und hat mich auch mitgenommen. Und in der Zeit macht man unglaublich viel falsch, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, der unter Depressionen leidet, und gleichzeitig kann man aber auch ganz wenig nur richtig machen. Das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die man als Partner in der Zeit macht. Und ich habe selber auch gemerkt ganz schnell, dass diese Erwartungen an dich sich ja vollkommen verändern, wenn du Eltern wirst, wenn du Vater wirst. Und ich bin total stolzer Papa. Ich bin so gerne Papa und bin auch total stolz auf meine Tochter. Und gleichzeitig aber merke ich auch immer, so ehrlich darf man, glaube ich, sein, immer so eine, oder spüre ich ganz oft auch so eine Unsicherheit, weil man so sich denkt, wie viel Einfluss nimmt man auf so ein Kind und wie viel nimmt die mit, und was, man hat ja selber so seine Problemchen, die man so mitträgt, bei denen man auch manchmal denkt, boah, das kommt vielleicht daher, ne, früher aus der Familie, da bin ich so geprägt worden oder so geprägt worden, und dahinter frage ich mich ganz oft und denke so, boah, machst du das alles richtig? Und das ist etwas, was auch in der Geschichte drin steckt, also einmal diese Erfahrung und auch diese eigene, ich will es mal Unsicherheit nennen, mit der Rolle, die man da einnimmt. Und wenn man dann ja, wie ich, auch noch Sozialwissenschaftler ist und sowieso Rollentheorie unterrichtet und eben diese Erwartungen, Fremderwartungen, Selbsterwartungen und eben damit reinnimmt, dann ist das, finde ich, ein total spannendes Feld. Und das mag ich auch einfach. Das macht mir am meisten Spaß zu schreiben. Also das heißt, Leute in Situationen zu bringen, in denen sie sich mit sich selbst befassen müssen, mit ihren eigenen Prägungen, mit ihrer eigenen Erwartung an sich, aber auch mit den Erwartungen der Gesellschaft. Denn das ist ja sowas, wo wir auch total gut drin sind als Gesellschaft, andere zu bewerten, andere eben auch zu sagen, boah, du musst das so oder so eigentlich machen, und selber vielleicht gar nicht, ja, die Erfahrung haben oder vielleicht gar nicht anders handeln würden, wenn wir in der Situation wären.
Das heißt, dein Buch soll Eltern Angst machen. Ich habe ja einen Post von dir gesehen, da hast du so ein bisschen was Ähnliches dir gesagt, aber in verkürzter Form. Da hatte ich eine Zeitung interviewt und da hast du gemeint, dass du Horror erlebt hast, weil zum Beispiel deine Tochter kurz verschwunden ist. Auflösung, weil sie sich versteckt hat, aber es gibt ja so Momente, wo man sich denkt, so, okay, wo ist das Kind? Und dann bleibt einem erstmal das Herz stehen. Nur das Buch ist quasi dieser Moment nur mal 1000.
Ja, genau. Also ich habe mich an das Gefühl total erinnert, weil das war ja ein Bruchteil eigentlich nur von Zeit im Endeffekt. Also ich bin nur kurz hochgegangen. Also wollten in den Garten gehen, spielen und sie hat sich hinter der Tür versteckt im Endeffekt. Ich bin nur kurz hochgegangen, weil ich was vergessen hatte und komme zurück und sie ist weg. Ich habe das Grundstück abgesucht. Jetzt haben wir hier kein herrschaftliches, ne, Grundstück, wo man jetzt ewig lang suchen kann. Aber das habe die nicht gefunden. Dann bin ich auf die Straße oben gelaufen, habe da geguckt. Und diese Verzweiflung, die da hochkommt und diese Sorge, dass du jetzt wirklich da nicht auf dein Kind aufgepasst hast, die war so real und so, also das Gefühl war so stark in dem Moment. Und an das habe ich mich erinnert. Ja, und wie du schon sagst, das Hochtausend, ja, eben dann genommen, um möglichst die Gefühle von Julia und Sebastian an diesem Zeitpunkt dann auch authentisch darstellen zu können.
Authentisch ist das Stichwort. Ich hätte nämlich gleich die Folgefrage gestellt. Also würdest du oder kannst du mit Stolz sagen, das Buch, auch wenn es jetzt viel Negatives in sich hat, ist es auf jeden Fall authentisch?
Ja, das ist für mich der Begriff für das Buch eigentlich. Also die Figuren sind für mich authentisch, wie sie handeln, wie sie sprechen. Ich glaube, ich habe jetzt noch gesagt, diese Szene, diese erste Szene vor 10 Jahren, wo Julia und Sebastian gerade Leni verloren haben, das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen, wie die beiden miteinander sprechen, wie die handeln. Wenn ich die vorlese, denke ich direkt, boah, also das gefällt mir einfach selber. Also muss man sich jetzt mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, das finde ich richtig gut einfach in dem Moment. Und deswegen Authentizität ist mir in einem Buch selber total wichtig. Also mich verliert ein Buch oft, wenn ich das Gefühl habe, die Figuren handeln gerade total, ja, inkonsequent oder auch nicht zu ihrer eigentlichen Figur passend. Oder dass man irgendwie denkt, so würde doch jetzt kein Mensch reagieren irgendwie. Und dann verliert mich oft ein Buch. Und das ist, finde ich, bei Thrillern ja auch so ein ganz schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt.
Dann alles irgendwie so gestellt wird, wirkt, ne? So wie wenn ich die Leute hier hätte und die würden so reden, dann würde ich die Party verlassen. Ja.
Genau, ja.
Wir bleiben authentisch und wir haben die Person schon mehrfach angesprochen und du hast auch erzählt, es war eine Herausforderung für dich. Und zwar habe ich mir nämlich hier notiert, wen fandest du schwerer zu schreiben? Den Kinderpsychologen oder die Mutter?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, Julia, also die Mutter, war deswegen für mich schwierig, weil es eine Mutter ist. Und da habe ich oft gedacht, boah, ist das jetzt nicht so Mansplaining-mäßig, ja, so dass ich jetzt irgendwie hier als Mann so mich hinstelle und versuche, möglichst authentisch eine Mutter zu beschreiben und Muttergefühle zu beschreiben. Die Rückmeldungen, die ich bekomme bisher von Frauen, ist sehr ermutigend, ja, dass die
Sehr
sagen, das
gut.
hast du echt gut gemacht, ja, und hast dich dem sehr, sehr gut angenähert. Das fand ich da sehr herausfordernd, weil ich wollte auf keinen Fall, dass am Ende alle sagen, boah, hier, wie hat der denn eine Frau dargestellt, ne, irgendwie. Und bei Vinzenz, bei dem Psychologen, war es eher so dieses Fachliche, ne, bei dem ich halt eben oft gedacht habe, da musste ich immer unterscheiden zwischen, was würde Daniel Kohlhaas jetzt in der Situation machen und sagen und was würde ein Kinderpsychologe in der Situation sagen und machen. Denn da muss man ja auch aufpassen, also in jeder Figur steckt ja immer so ein bisschen selbst drin und das war da das Schwierige. Aber wenn ich die beiden auf eine Waage legen würde, würde wahrscheinlich Julia etwas schwerer wiegen, weil einfach ich da die größere Sorge hatte zu fallen. Also die Fallhöhe war einfach größer.
Und jetzt geben wir der Waage noch ein Schälchen und packen ganz nach rechts die mit allen Wasser gewaschene Taxifahrerin Abir mit rein. Wie war das?
Ja, also irgendwann hat, als wir über das Buch gesprochen haben und Daniel, mein Autorenkollege, da auch viel gelesen hat, hat er gesagt, also das ist halt unfassbar schwer. Das Buch, ne, so, da ist, das hat unglaublich, ist auch sehr, sehr schwerer Stoff. Und es würde dem Buch gut tun, wenn es noch so eine Figur gäbe, die so ein bisschen frischer da reinkommt und vielleicht auch mal einen Scherz macht, der vielleicht an der Stelle sogar nicht so ganz passend wirkt oder wie auch immer. Und ich kam auf die Idee dann eben, dass Vinzenz keinen Führerschein hat und deswegen immer gefahren werden muss. Und dass er mit Abir ihn eben eine Freundschaft verbindet, weil sie ein gemeinsames Erlebnis haben, was auch in dem Buch beschrieben wird, wo sie sich angefreundet haben oder bei dem sie sich angefreundet haben und dass sie sozusagen seine persönliche Fahrerin geworden ist. Und Abir ist eben ja sehr frei, sehr direkt und ist eine Person oder eine Figur, die unglaublich Spaß gemacht hat zu schreiben, weil sie so unkonventionell ist. Und das hat, und gerade dann auch mit Vincent so ein paar so Welten aufeinandertreffen. Der ist ja so ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen steif, könnte man fast meinen. Und sie ist halt dann so das komplette Gegenteil. Und das war eine schöne Dynamik einfach.
Ja, sie hat so ein bisschen Sidekick-Vibes. War das so gewollt oder ist das dann einfach passiert?
Die ist gewachsen, einfach selber in dem Buch. Also ich hatte gar nicht gedacht, dass die so eine große Rolle einnimmt. Der Name ist inspiriert von einer ehemaligen Schülerin, die ich hatte, die mich total imponiert hat, weil die eine Fluchtgeschichte hatte und damals bei uns in die Schule gekommen ist, von der Hauptschule ans Gymnasium gewechselt ist und bei uns Abitur gemacht hat. Und die einfach, also, ne, wo ich bewundert habe, wie schnell die Deutsch gelernt hat und dann eben dann bei uns und die saß bei mir im Sovi LK und die hatten mich einfach dazu animiert, dass ich diesen Namen benutzen wollte, um mir so ein kleines Denkmal auch für mich zu setzen. Und ja, die ist so ein Sidekick geworden, der im Buch wächst und ich finde die Figur einfach toll. Daniel hat damals sogar gesagt, als er es gelesen hat, von der hätte ich gern noch mehr gelesen. Also, ne, so, das ist so eine Figur, die man vielleicht auch nochmal irgendwo nutzen könnte.
Und mit der Geschichte dahinter wären wir schon wieder bei authentisch, ne?
Genau, ja.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme bist du ja gerade auf Lesetour. Was möchtest du den Interessierten vor Ort mitgeben? Einen kurzweiligen Thrill oder eben den Hinweis, dass es oft schon reicht, nur kurz nicht aufzupassen, um durch die Hölle zu gehen?
Also ich glaube, die Abende sollen Abende sein, die so ein bisschen beschäftigen einen und ein bisschen nachhallen. Also das heißt, mir ist wichtig, habe ich ja eben schon so ein bisschen angerissen, dass man auf jeden Fall trotzdem einen kurzweiligen Abend hat, aber dass man so sich darauf einlässt. Also ich arbeite auch mit Filmsequenzen zu den Lesestellen, die nicht eins zu eins das umgesetzt sind, was ich da jetzt vorlese, sondern die so ein bisschen so mich auch metaphorisch begleitet haben. Unter anderem gibt's ja auch dieses Musikstück in dem Buch, das Vinzenz hört, das Stück von Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel. Das habe ich zum Beispiel auch beim Schreiben oft gehört. Ich mag den Komponisten sehr gerne und das kommt dann auch natürlich auch in Sequenzen vor, ne? Einfach, das finde ich einfach schön, wenn das so zusammenpasst und so ein Bild ergibt, so ein Gesamtes. Und ja, neben den Lesestellen gibt's einfach kleine Anekdoten zum Buch, die ich erzählen kann, wie ich da drauf gekommen bin, was mich inspiriert hat und ja, und einfach auch ein bisschen Mentalistenquatsch, ne? Also es gibt so eine bunte Mischung, einen bunten Abend einfach und ich hoffe, dass die Leute nach Hause gehen und auf der einen Seite so angefixt sind, dass sie das Buch kaufen und unbedingt lesen wollen und auf der anderen Seite eben auch erzählen, boah, hier, also wenn du den in der Nähe hast, geh da mal hin, das lohnt sich. Das wäre das Beste, was passieren kann.
Und die Katharsis sollen sie auch durchleben, ne, um es im Schuldeutsch zu sagen.
Genau.
ich habe gelesen, das hast du die Tage gepostet, ausverkauft ist es hier und da wohl auch schon.
Ja, genau. Ja, ich stehe jetzt also zum Zeitpunkt der Aufnahme ja vor der Premiere. Und die ist tatsächlich, könnte das jetzt die größte Lesung werden, die ich bisher als Solo-Künstler dann hatte. Also ich glaube, wir liegen bei etwas über 70 verkaufte Karten. Und das ist schon eine Größe, finde ich jetzt, für so einen Mini-Autor wie mich, ja, ist das schon eine gute Größe. Aber die Lesereise hat so alles zu bieten. Ich habe Bammel vor einem Ort, weil ich weiß, da hat der Saal 100 Plätze. Ja, und ich glaube, da sieht's erst ab 50 gut aus, ne, wenn da 50 sind. Und auf der anderen Seite weiß ich von einem Ort, gut, da bin ich jetzt auch nicht so bekannt, ich fahre ja ein bisschen weiter rum, dass die bisher, also laut meinem letzten Info, 4 verkaufte Karten hatten. Ne? Also es gibt alles dabei. Die Heimatlesung hier vor Ort ist ausverkauft und dann noch eine in der Meierschen ist kurz davor ausverkauft zu sein. Und sonst waren so, aber die Vorverkäufe gestalten sich eigentlich ganz gut. Ich bin zufrieden und es macht mich glücklich, dass man merkt, die Leute haben Bock darauf, eine Lesung zu erleben. Und ja, ich habe auch ein bisschen was gewagt, einfach jetzt mal ein paar Orte ausgewählt, die jetzt nicht so direkt vor der Haustür liegen und wo ich einfach Glück hatte, da auch einen Spot zu bekommen. Und Ich freue mich einfach darauf, dann auch mal vor ganz unbekannten Menschen zu lesen. Ich wurde letztens gefragt, ob es denn schöner wäre, vor Freunden und Bekannten zu lesen oder eben vor Unbekannten. Und dann habe ich gesagt, dass ich schon dazu tendiere, wenn ich weiß, dass Menschen im Publikum sitzen, die ich kenne, eher unbekanntere Leute anzuschauen. Ne? Weil ich finde das sonst schwierig. Weil es ist ja immer so ein kleiner, ich finde ja, Lesung ist immer auch so ein kleiner Striptease. Ne? So
Ja.
irgendwie. Ja.
Kann ich gern dazu was sagen, weil ich und der Maxi, wir hatten jetzt auch schon ein paar Live-Auftritte
Ja, genau.
und
Ja.
wie du sagst, so, wenn man anfängt, spielt man halt in den kleinen Clubs, ne? Mal schauen, vielleicht
Ja.
wird es irgendwann größer. Und wir hatten im Thalia in Nürnberg einen Auftritt und da waren auch überwiegend Freunde und Familie. Und ich finde, das fühlt sich einfach komisch an, weil man weiß, man erzählt den Leuten nur von ihren kleinen Projekten und die hören sich das an und so. Und dann haben die irgendwie, glaube ich, viel höhere Erwartungen an das, was gleich passiert, als wie wenn random irgendjemand vorbeikommt und sich denkt, oh, ich schaue mir das jetzt mal an. Genau, also ich mache es auch lieber vor fremdem Publikum. Weil dann ist man auch nicht so voreingenommen, ne? Dann weiß man halt, der
Ja.
findet meine Witze nicht witzig und so.
Ja.
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 Eine Frage zum Buch haben wir noch, bevor wir zu unseren weltberühmten Rausschmeißer-Fragen kommen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor 4 Jahren hatten wir die, glaube ich, auch schon etabliert. Hinten
Ja,
raus wird es dann
ja.
persönlich und tricky. Ich glaube, beim letzten Interview haben wir dich gefragt, irgendwas zum Thema Essen, weil bei Kleiner Engel ist immer so viel Fastfood auch gegessen wurde. Und ich glaube, was, worauf du nicht verzichten könntest.
Okay,
Aber
ich bin
so weit sind wir noch
gespannt.
nicht. Eine Frage zu Je tiefer der Wald noch. Und zwar meine ich beim Lesen gemerkt zu haben, dass du eher Plotter bist, also jemand, der schon weiß, wo es hingeht. Liege ich da richtig?
Ja, also das ist eine Sache, die habe ich gelernt, auf jeden Fall aus der Arbeit bei Drömer Knauer. Die würden niemals ein Buch annehmen, was nicht fertig geplottet ist. Und deswegen ist das Plotten, das ich selber gar nicht so mag, muss ich wirklich sagen. Ich war früher immer der Drauf-Los-Schreiber, ne, der so gesagt hat, die Figuren entwickeln Eigenleben und so. Das kennt man ja alles, ne, was man da so hört. Das stimmt auch immer noch. Also der erste Plot, der ist das auch meist ja dann nicht, was am Ende rauskommt. Aber man befasst sich damit. Und jetzt gerade, also ich schreibe ja schon gerade ein neues Buch, da habe ich das auch gemacht, ne? Das ist fertig geplottet. Wer weiß, ob das dann am Ende dieser Plot wird. Aber erstmal gibt es eine Rohfassung, damit ich weiß, wo ich drauf zugehe. Aber oft ist es auch dann so, das wird jeder, der schreibt, wahrscheinlich bestätigen können. Es gibt einfach so Abzweigungen zwischendrin, wo man eigentlich denkt, jetzt geht man die Kurve nach rechts, aber dann der Protagonist auf einmal sagt, nö, ich gehe mal links. Ne, so, und dann denkt man, okay, alles klar, gucken
Klassiker.
wir uns mal an, was draus wird. Ne, so, also das gibt's auch, ja.
Aber das ist eine schöne Info für Schreibneulinge und alle, die eben ja mal was veröffentlichen möchten, dass Verlage da schon gucken sollen, wie weit ist das durchdacht, ne? Weil
Genau.
klar, weil jedes Mal nachfassen kostet Zeit und Zeit ist
Ja.
Geld. Und so tickt wohl das Business.
Ja.
Je tiefer der Wald heißt der Psychothriller, erschienen im September.
Genau.
Ganz heiß auf dem Markt. Was habe ich vergessen? Ganz wichtig. Nee, was habe ich vergessen zu erwähnen, wenn man über das Buch spricht? Hau raus, was müssen die Leute noch wissen?
Boah, keine Ahnung. Ich glaube einfach, dass es cool wäre, wenn Menschen einfach dem Buch eine Chance geben, obwohl es eben nicht in einem großen Publikumsverlag erschienen ist. Wir wissen einfach, es gibt die großen Verlage und die haben ein unglaubliches Budget und können ganz anders eben das bespielen. Die ganzen Blogger bespielen mit Rezensionsexemplaren, Leserunden bei Lovely Books und Co. machen. Das kann halt so ein mittelständiger Verlag nicht. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es ein paar Leute gibt, die sagen, ich bin jetzt neugierig und ich guck da mal rein und lass mich nicht abschrecken dadurch, dass das jetzt eben nicht bei Heine, Lübbe oder Knauer erschienen ist. Denn diese kleinen, da muss ich immer an einen Satz des ehemaligen Geschäftsführers von Niemeyer denken. Der hat gesagt, wenn Drömer Knauer nicht Fitzek hätte, wären die auch nicht viel größer als wir. So, und
Das ist eine
das ist eben so
Ansage.
der, ja, das ist eben so der Punkt, ne? Manchmal ist dann natürlich einfach mehr möglich, ja, in so einem Verlag. Und ich habe sehr viel Marketing selber auch reingesteckt jetzt ins Buch, auch in Werbematerial, und wir haben eine Promotour gemacht, sind rumgefahren in Buchhandlungen überall, haben uns persönlich auch vorgestellt, und da habe ich auch gemerkt, wie schwer das ist, da einfach einen Platz in den Regalen zu ergattern. Und deswegen, wenn hier irgendwer zuhört, geht in die Buch und Bock auf das Buch hat, geht in die Buchhandlung eures Vertrauens und bestellt das Buch da, und dann ist uns unbekannteren, kleineren Autoren auch echt sehr geholfen.
Jawohl. Sehr schön gesagt.
Danke.
Und jetzt kommen wir zu den Rauschmeistern. Zwei davon hast du ja schon geklaut, beziehungsweise habe ich vorgezogen. Das eine war das T-Shirt, das andere war die Hypnose. Mhm. Aber ich frage dich, bald ist ja schon Weihnachten. Ne? Bist du jemand, der lieber Geschenke macht oder Geschenke erhält?
Ich bin auf jeden Fall lieber der Geschenkemacher. Also ich liebe das, mir Gedanken zu machen für die Menschen und zu überraschen. Und das ist für mich immer was Besonderes, weil ich passe auch, glaube ich, ganz gut auf im Jahr über, was Menschen so sagen. Mhm. Und ich finde, Geschenke selbst zu bekommen, übrigens immer so ein bisschen, also nicht, weil ich bekomme gerne Geschenke, um Gottes Willen. Also wenn da draußen Leute jetzt gibt, die sagen, boah, dem Kohlhaas will ich unbedingt mal was schenken, bitte, gerne, ja, schenk mir was. Aber ich finde es immer so schwierig, weil ich dann denke so, ja, ich setze das dann immer so in Relation und denke dann so, oh Gott, jetzt bekomme ich was geschenkt, ne? Und cool, ich muss mich jetzt irgendwie freuen. Dann finde ich den Druck so krass, ne, irgendwie. Und deswegen, ich mag das viel, viel lieber, die Freude bei anderen zu sehen, wenn ich schenke.
Hätten ich und Max 1 zu 1 genauso beantwortet. Es ist nämlich bei uns auch so, ich finde es sehr, sehr schön zu schenken. Und ich finde auch, ein bisschen von der Frage wegzugehen, man muss sich ja auch nicht immer so zu Weihnachten oder zum Geburtstag, so in diesen Stichtagen was schenken, sondern so kleine Geschenke im Alltag, die machen unfassbar Freude. Und sowas mache ich auch ganz gerne, weil damit rechnet keiner. Und damit gewinnt man quasi immer ein Lächeln.
Ja, das stimmt.
Was war das schlimmste Kompliment, das man dir jemals gemacht hat?
Das schlimmste Kompliment.
Wo jemand vielleicht dachte, so, dem sage ich jetzt was Nettes, und du denkst, oh nein, sowas wie, keine Ahnung, wenn man sagt, naja, der ist ja ganz nett, dann klingt das meist ja so wie, der strahlt keine Gefahr aus.
Ja. Boah, schwierige Frage. Spontan da jetzt drauf zu antworten. Fällt mir gerade, glaube ich, gar nichts Passendes zu ein. Ich kann mich immer nur daran erinnern, dass irgendwann ein Mensch mal zu mir gesagt hat, ich hätte Pianistenhände.
Ja? Pianistenhände.
Ich so gedacht habe, okay, das ist irgendwie auf der einen Seite ein Kompliment, weil man dann, glaube ich, denkt, man könnte Klavier spielen, aber gleichzeitig habe ich gedacht, ich kann es nicht spielen. So irgendwie, und was nützen mir jetzt diese wunderbaren Pianistenhände?
Das ist so ein gutes Beispiel.
Ja.
Hättest du vielleicht auch sowas für dein Buch? Hat dir irgendjemand schon mal was gesagt, so, hey, dein Buch ist so und so, und du sagtest so, boah, ist das jetzt ein Kompliment oder eine Kritik?
Ja, genau. Ich finde es interessant, vor allen Dingen, wenn, das finde ich immer so ein bisschen blöd, wenn Menschen dann irgendwie irgendwas zum Beispiel nicht verstanden haben in dem Buch und dann auf einmal sagen, ja, cool war die Stelle, wo das und das passiert, weil das ist ja nachher, und du denkst, das war eigentlich was ganz anderes, und dann willst du das nicht so gerne auflösen, weil du denkst, willst du mir jetzt nicht sagen, der hat das falsch verstanden. Irgendwie, das finde ich, das ist auch eine kritische Situation.
Was ich auf jeden Fall verstanden habe, glaube ich, okay, du hast es jetzt im Laufe des Gesprächs einmal schon erwähnt oder angeteased. Ich gehe einfach mal vor, dann wirst du gleich wissen, was ich meine. Und zwar in deiner Danksagung, die endet mit dem schönen Satz, den fand ich gut, den habe ich mir aufgeschrieben, und zwar, wir lesen uns wieder.
Ja.
Ist das nur eine Grußformel oder schon ein Versprechen?
Nein, also ich habe für mich gesagt, ich mache auf jeden Fall weiter, egal was passiert. Also Kleine Engel war so ein, war schon cool, die Erfahrung war cool, alles, was ich mitgemacht habe, ne? Also die Thriller-Schule, dann kam natürlich Corona damals und so, das, ne, brauchen wir alles nicht mehr dran zu denken. Die Lesungen damit waren, da konnte ich nicht so viele Lesungen mitmachen. Jetzt mit Je tiefer der Wald habe ich coole, viele Lesetermine, bin auf Messen zum ersten Mal unterwegs damit. Und das Das spornt mich an und gerade im Moment spornt es mich an, einfach weiterzumachen. Und die Idee, die ich gerade habe, ist, finde ich auch schon ganz cool. Also ich merke oft beim Schreiben so, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, ja, dass man so schon denkt, boah, das ist schon ganz gut, aber man hat so im Kopf oder so ein kleines Mini-Gefühl, irgendwas fehlt noch. Mhm. Ne, so, es ist noch irgendwas Kleines, ist noch nicht hundertprozentig. Weil die Story steht komplett, also sie ist komplett geplottet und ich bin schon ganz zufrieden damit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, diese eine Sache, da musste noch ein bisschen drauf rumkauen. Und ich habe jetzt schon angefangen zu schreiben, noch nicht so weit, so 20, 30 Seiten, ne, sind so irgendwie fertig. Ja, und dann, wenn ich merke, ich bin noch nicht so im Flow, dann weiß ich, da ist noch was. Da ist noch eine Stelle, die muss noch bearbeitet werden. Ist jetzt im Moment gerade nicht so Zeit für einfach, ne, wenn man einen Job hat und Alltag hat und dann jetzt auch noch die Lesungen macht. Das ist gerade eine stressige Zeit. Aber ich denke mal so, gegen Jahresende geht's dann so daran. Und dann hoffe ich, dass ich so im Frühjahr irgendwann ein bisschen weiter bin, dass man dann so gucken kann, wo geht die Reise hin.
Jawohl. Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Je tiefer der Wald heißt das neue Buch, erschien im Niemeyer Verlag. Wo gibt's das Buch? Wo gibt's dich? Wo gibt's alle Infos zu dir und dem Büchern?
Genau, also das Buch gibt's überall, also theoretisch wird nicht in jeder Buchhandlung stehen, klar, aber man kann es auf jeden Fall bestellen, ganz normal, ist ja ist nicht Self-Publishing und kein Book on Demand, sondern es ist schon ein richtiger, in Anführungsstrichen, Verlag. Und ja, gibt's auch auf den großen Portalen natürlich zu bestellen. Und mich gibt's erstmal natürlich auf Lesereise und wo ich bin und wie man mit mir Kontakt aufnehmen kann, erfährt man am besten wahrscheinlich auf meiner Homepage daniel-kohlhaas.de.
Packen wir in die Shownotes und ja, mal schauen, ob du dann wieder bei Bewusstsein bist oder vielleicht, ob du wieder immer noch unter Hypnose stehst, wir wissen
es nicht. Ja, wer weiß, das ist hier alles ein Traum.
Genau. Der Maxi sagt an dieser Stelle immer, wann die nächste Folge kommt, aber da der Maxi jetzt wahrscheinlich Taschentücher voll Rotz und 20 Liter Tee trinkt, während wir hier sprechen, fällt diese Info leider aus, aber ihr wisst, LOL kommt alle 3 Wochen, zumindest die Folgen. Rezi gibt's immer am Sonntag. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel übrig, als zu sagen, Dankeschön. Checkt das Buch auf jeden Fall aus. Thriller-Fans sind hier unbedingt willkommen. Ihr werdet euren Spaß mit diesem Buch haben. Und bis ihr das gehört habt, bis ihr durch den Wald spaziert seid, ist schon wieder die nächste Folge von LOL da.
Ja, vielen Dank.
Ciao, ciao.
Mach's gut, Dankeschön. Also eine gute Anekdote ist, glaube ich, der Ort, an dem die Leni, die 10 Jahre später auftaucht. Ne? Denn das ist ja in der Nähe von Dresden, das ist die berühmte Basteibrücke im Elbsandsteingebirge. Und die kleine Anekdote dazu ist, dass ich tatsächlich diese Brücke immer bei Windows als Bildschirmhintergrund gesehen habe. Ich glaube, es war Windows 7. Ja, da gab es so eine Bilderstrecke von berühmten Gebäuden und Orten. Und da war die Basteibrücke dabei. Und dieses Bild hat mich immer total begeistert. Und ich habe irgendwann gelernt, dass es diese Möglichkeit gibt, wenn man da draufklickt, dass dann kam, wo die ist, also was das ist für ein Gebäude. Und ich dachte, die muss irgendwo in irgendeinem fernen Land sein. Und dann stand da, die ist in Deutschland. Und dann habe ich diesen Traum gefasst, ich muss da mal hin. Und dann sind wir da hingefahren da kam mir diese Idee dieses Mädchens, das aus dem Wald rennt, kam mir da auch bei dem Gang von der Basteibrücke bzw. dem Restaurant abends weg zum Parkplatz. Und die Basteibrücke ist einfach ein unfassbar magischer Ort gewesen. Kann ich nur empfehlen, muss man mal hin.
Voll gut, ja. Inspiration gibt's überall, ne? Danke, Windows.
Ja.